Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Nachdem wir im letzten Podcast mal wieder über den kardiologischen Tellerrand geschaut haben mit dem Thema Herz und Niere, werden wir uns heute wieder zurück in die Kardiologie und sehr tief hinein bewegen. Und zwar in einen sehr speziellen Zweig der Kardiologie, nämlich die Elektrophysiologie. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der sich hervorragend mit der Elektrophysiologie auskennt und diese Faszination dafür mit uns teilen möchte, Dr. Stefano Bordignon aus Frankfurt. Stefano Bordignon leitet die Sektion Elektrophysiologie in der Klinik für Kardiologie am Varisano-Klinikum Frankfurt-Höchst. Und in der Mitteilung anlässlich seines Wechsels in dieses Klinikum steht unter anderem, dass er mehr als 4000 Ablationen durchgeführt hat und ein gefragter Dozent bei EKG-Lehrveranstaltungen ist. Und das kann ich natürlich extrem bestätigen. Stefano, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich frage mich ein bisschen, ob 4000 Ablationen überhaupt stimmt. Wahrscheinlich hast du mehr gemacht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, David, für die Einleitung und danke für die Einladung zu sprechen über meine Liebe, also Elektrophysiologie. Tatsächlich, also 4000 war unterschätzt. Eigentlich, das sind Nummer. Also ich habe viele Ablationen gemacht, um Erfahrung zu sammeln. Und EKG-Vorlesungen ist eigentlich mein Hobby. Also ich liebe das, mit EKG, mit jungen Kollegen zu sprechen und beibringen, was ich gelernt habe. Deswegen, also passt alles. Ich habe viel applaudiert. Ich habe viel von EKG probiert zu verstehen von EKG. Deswegen freut mich total, dass du mich heute eingeladen hast.
Damit fallen wir direkt mitten ins Thema, weil du das gerade so bestätigt hast. Das sagen viele Elektrophysiologen, dass es auch was mit Liebe zu tun hat. Liebe zu Signalen oder zum EKG. Was macht für dich den Reiz in der Elektrophysiologie aus?
Alle hat angefangen genau mit EKG. EKG ist eine relativ einfache diagnostische Tool, die wir in der Kardiologie haben. Aber das ist unglaublich, wie viele Informationen kann man von EKG rauskriegen. So mehr man sich mit EKG beschäftigt, desto mehr Fragen danach kommen. Also man sagt, ich möchte gerne Antworten haben. Aber dann manchmal das EKG macht mehr Fragen. Und das nächste Step, um zu verstehen, was passiert, also was ist der Grund, was ist das Korrelat für diese Zacken, die wir in der 12-Kanal-EKG sehen, dann häufig das nächste Schritt ist ein Katheter im Herz, so dass wir können danach die direkte Erregung der Herzkammer, also Vorhofkammer, speichern, um mehr zu verstehen, was richtig passiert da im Hintergrund. Und so ist war bei mir. Ich habe angefangen mit EKG und dann solche Sachen. Häufig, also es gab 2, 3 Hypothesen, die hätten ein EKG erklärt. Und dieser Wechsel in der danach invasive Elektrophysiologie führte, dass ich mehr Antworten hatte auf meine so Neugier in Bezug der Oberfläche EKG. Und so hat alles angefangen bei mir.
Gab es dafür ein Schlüsselerlebnis? Häufig ist es ja so, ich habe mir ein EKG angeguckt und dann, oder ich habe jemanden getroffen, der hat mir den Weg gezeigt. Wie war das bei dir?
Absolut. Mein Mentor war Dr. Buja. Er ist nicht so bekannt, aber das sollte super bekannt sein, weil das so ein Spitzenexpert für EKG habe ich selten gesehen. Hat auch zum Beispiel mit Professor Navas zuerst das Brugada-Syndrom, die Beschreibung gemacht, also Jahren und Jahren vor die Brugada-Brüder. Ich habe ihn getroffen auf der Flur in Padua, wo ich studiert habe. Ich habe angefangen, ein bisschen mit EKG zu lesen. Und wenn man die ersten Schritte macht, man lernt die Basis und linksventrikuläre Hypertrophie. Und ich habe gesehen, dass ein Patient hatte diese riesige Zacken im EKG. Und der Sokolov war positiv. Ich bin zu ihm gegangen und gucken Sie, Dr. Buja, ich habe eine linksventrikuläre Hypertrophie diagnostiziert. Und dann hat er mir gesagt, ja, es gibt deutlich mehr in diese EKG. Guck mal, diese Kuzaken sind ein Zeichen, dass der Patient wahrscheinlich hatte eine hypertrophe, obstruktive Kardiomyopathie, weil das Septum muss sehr dick sein. Und ich habe gesagt, hey, wie können Sie das sagen? Und dann hat er angefangen, mir zu erklären, dass EKG ist nicht nur ein Hauptvektor, sind 3 Vektoren, das Septalvektor, freie Wandvektor, Basisvektor. Und wirklich, er hat mich die Augen geöffnet. Seitdem habe ich angefangen, ich habe gesagt, okay, ich will lernen, das EKG zu lesen. Und dann, er ist auch mein Mentor geworden, auch in die invasive Elektrophysiologie. Und von ihm habe ich so viel gelernt. Aber meistens habe ich gelernt, wie das Enthusiasmus. Jede EKG war wunderschön, bis zum Beweis das Gegenteil. Wir haben probiert zu sehen, jede EKG, was Schönes, was wir noch nicht vorher gesehen hatten. Und das war mein erster Schritt in der Liebe für die Elektrophysiologie.
Das EKG, das kam jetzt schon ein paar Mal zur Sprache. Die erste Podcast-Folge war eine EKG-Folge übrigens, natürlich bewusst gewählt. Wie ist das aus deiner Sicht mit dem EKG? Das ist natürlich ein zentrales Diagnostikum in der Kardiologie und gleichzeitig wird ein Herzinfarkt jetzt auch einfach nur mit Troponin diagnostiziert. Da muss man nicht unbedingt noch einen Coup suchen oder die Hypertrophie, die du beschrieben hast, die guckt man sich jetzt eher im Echo an. Hat sich das verändert und ist ein EKG jetzt wirklich nur noch was für den Elektrophysiologen oder wie beurteilst du das? Du hast natürlich einen gewissen Beobachtungsbias da drin, aber wenn du dir das generell anschaust, das EKG.
Also das EKG bleibt zentral in der Kardiologie und wirklich als Beweis, wirklich, also jedes Mal, wenn wir auf Kongresse sind, jede Session, wenn es geht um EKG, ist immer rappelvoll. Immer sind Kollegen, die stehen, weil es gibt nicht genug Sitzplätze. Das Interesse für EKG ist immer noch da, weil eigentlich, ja, das ist wichtig, diese erste Linie Untersuchung, man hatte den Verdacht, die fuhr zu einer akute Behandlung oder zu einer nächsten Untersuchung oder nächsten Untersuchung. Und wirklich, man kann schon ein bisschen das Pre-Test-Probability, sagen wir so, ist einfach erklärt durch das EKG. Ich weiß schon nach einem EKG, in welche Richtung muss denn meine nächste Untersuchung gehen. Und deswegen, das Interesse für EKG bleibt da. Und das ist auch spannend, das, was wir jetzt neu entdecken mit KI-Augen, was immer noch das EKG uns zeigen kann, ist, finde ich, auch jetzt in 2025 unglaublich.
Jetzt müssen wir vielleicht auf die Faszination der intrakardialen Signale dann auch zu sprechen kommen. Denn Elektrophysiologie sagt ja schon, das hat was mit Physiologie zu tun, aber auch mit den elektrischen intrakardialen Signalen sicherlich. Was fasziniert dich daran und was ist das Spannende an diesen Signalen?
Die Signale, wie gesagt, sind häufig die Erklärung, was wir sehen in der Oberfläche EKG. Aber das erste Schritt ist genau durch diese Zacken. Man kann eine Ordnung machen in der seitlichen Aktivierung der Kammer. Das ist der einzige Weg. Man kann schon sagen, okay, dieser Patient hat wahrscheinlich eine Herzrhythmusstörung, läuft um die Tricuspidalklappen, flattern oder um die Mitralklappen. Aber wirklich danach intrakardiale Signale, das zu sehen und richtig verstehen, dass im Hintergrund diese B-Wellen, wie wir in EKG sehen, das kommt diese kontinuierliche Aktivierung. Das ist Logik. Einmal, dass man dieses Signal sieht, man versteht alle die Schritte danach. Die intrakardialen Signale sind die erste Schritt, wirklich, finde ich, nach der Faszination von EKG in der Elektrophysiologie. Alle Elektrophysiologen am Anfang kommen in ein Labor und man sieht jemanden an der Recording System, die macht ein paar Stimulationen, dann man induziert eine Tachykardie. Und dann also häufig, es gibt auch diese Augenblickdiagnosen. Wenn wir gucken auf die Signal von einer AV-Knotenorientierten Tachykardie, man hatte diese Augenblickdiagnose und man dann erkennt ihn sofort. Oder die Signal von einer AV-orientierten Tachykardie durch eine exzessorische Leitungsbahn. Auch da, das ist Augenblick, man versteht schon, wie die Tachykardie läuft. Und die Information, die man hat von der intrakardialen EKG, ist unersetzbar, um danach um die Therapie zu leiten. Und wenn man die intrakardiale Signal richtig versteht, dann kann man richtig eine gezielte Therapie machen, eine Katheterablation. Aber man muss schon das Rationale haben und das Rationale kommt von genau das Verständnis von diesen Zacken, wie wir alle sehen. Ich mache immer ein Beispiel, weil häufig wir haben Studenten, die kommen bei uns im Labor, sie sehen, dass wir sind immer so fasziniert über diese grüne, gelbe, lila Zacken, die wir sehen in der NPU. Und sie sagen, ah, ich verstehe gar nichts. Und dann, ich mache immer ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, David, an Matrix, der Film, wo Menschen sind draußen von der Matrix, aber wir können in Matrix sehen, durch diese grüne Nummer, die bewegen sich auf der Bildschirm. Einmal, dass man genug guckt in diese grüne Nummer, dann am Ende man sieht, okay, die Welt von der Matrix, auch wenn man guckt, nur auf diese grüne Nummer. Und ich finde, das in der Elektrophysiologie, am Anfang, man sieht nur diese Code, diese grüne Nummer, und man sagt, was ist, ich verstehe das nicht. Und dann plötzlich, man fängt an zu verstehen, und dann ab dem Moment, das ist wie ein Feld, die öffnet sich, und man muss das nur genießen eigentlich.
Das ist natürlich auch ein sehr extrem cooler Film.
Ja.
Und natürlich musst du diese Parallele ziehen. Was ist denn deine Lieblingselektrophysiologische Untersuchung? Kannst du da mal erzählen, was da so passiert und wie du da rangehst und warum es so faszinierend ist? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber erzähl mal.
Also meine allerjüngste elektrophysiologische Untersuchung ist ein orthodromische Reentry Tachykardie, also ein Patient, der hat eine Reentry Tachykardie durch eine solche Leitungsbahn, aber die Leitungsbahn muss septal liegen. Man hatte diese Differentialdiagnose zwischen einer AV-Knoten-orientierte Tachykardie oder eine AV-orientierte Tachykardie oder eine vokale Tachykardie, die konnte aus der Septum oder vielleicht auf der Nicht-Koronartasche der Aortenwurzel. Und ich mag das zu machen, ehrlich gesagt, ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen oldschool, eine Untersuchung zu machen ohne 3D-Mapping-System. Weil da muss man sagen, muss man ein bisschen mehr ein paar Neuronen aktivieren, um die Differentialdiagnose zu steuern, also die, alle diese Differentialmanöver, die ist unglaublich. Also meistens wurden beschrieben vor 20, 30 Jahren, bevor man also alle diese Technologie einsetzen konnte. Und was die alte Hasen der Elektrophysiologie da entdeckt haben, das ist unglaublich. Und das zu applizieren in so eine Tachykardie und zu verstehen, wo liegt dieser Regungskreis, finde ich also mich einfach also faszinierend. Und das ist absolut meine lieblingste Prozedur.
Die häufigste Prozedur, die so allgemein in den Elektrophysiologielaboren durchgeführt wird, ist ja die VO-Flimmer-Ablation. Was findest du daran faszinierend? Alltag ist ja manchmal schwierig. Das wird ja manchmal auch langweilig. Ist es für dich Routine langweilig? Ist das immer noch spannend?
Ich würde auch das Wort langweilig benutzen. Aber auf der anderen Seite, wir sind Elektrophysiologen, wir sind Rhythmologen. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist VO-Flimmer. Am Ende, also wir müssen VO-Flimmer behandeln. Und ich mag das total gern, weil man sieht, dass vorher, nachher die Patienten, wie sie davon profitieren, Richtung also Symptomkontrolle. Muss man sagen, dass früher hat mich deutlich mehr Spaß gemacht, die VO-Flimmer-Ablation, weil wir haben ein 3D-Mapping-System benutzt, wir haben das Point-by-Point abladiert mit einem zweiten Katheter in der Vene. Wir haben immer beobachtet, wie die Elektrophysiologie der Vene sich verändert hat, während wir abladiert haben. Das hat mich total Spaß gemacht, aber muss man sagen, das Learning-Curve, um sowas zu machen, ist schon relativ lang. Deswegen, also alle diese Single-Shot-Devices, die haben ein bisschen das VO-Flimmer-Ablation von einer elektrophysiologischen Prozedur zu einer, muss man sagen, anatomischen Prozedur. Und da ist die langweilige Komponente, dass am Ende wir machen häufig eine anatomische Läsion, um eine elektrophysiologische Störung zu behandeln. Nichtsdestotrotz, ich bin sicher, dass wenn ein Elektrophysiologe macht eine Lungenvenenisolation, sieht deutlich mehr Sachen, als wenn jemand andere sich beschäftigt mit Single-Shot-Devices. Jetzt diese neuen Tools sind wirklich so einfach zu benutzen, dass viele Kollegen, die überspringen, das normale elektrophysiologische Karriere, dass man fängt dann mit SVTs und dann man kommt zu VO-Flimmer. Häufig jetzt, man fängt dann mit VO-Flimmer und dann man geht in SVTs, weil man sagt, dass die anatomische Behandlung können für alle machen. Ich bin relativ sicher, dass auf große Nummer, wenn jemand schon eine Grundlage theoretisch hatte über die Aktivierung linke VO-Ruf, dann auch die Lungenvenenisolation bringt zu besseren Ergebnissen, auch mit der Single-Shot-Devices. Aber das ist meine Opinion. I have no data to support that.
Du hast ja eben gesagt, du machst die Ablation der akzessorischen Leitungsbahn, machst du bewusst ohne 3D. Was machst du denn bewusst mit 3D?
Ja, da muss man sagen, dass die durch auch alle diese Ablationen, die wir jetzt durchführen können, der Art von Herzrhythmusstörung, die wir danach behandeln, wird immer komplexer. Und ich finde das wirklich, also komplexer, die Vorhöfe werden kranker, die Signale werden kleiner, die Wege, diese elektrischen Wege werden auch kleiner. Und da, um diese Wege zu finden, man braucht auch eine vernünftige Technologie. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen eine Explosion an Technologien, nicht nur in Richtung Single-Shot, aber auch in Richtung von hochauflösende, für diese Art von komplexen Herzrhythmusstörungen. Also atypisches VO-Flattern, das ist Stichwort, also diese Herzrhythmusstörung, die wir sehen häufig nach einer Lungenvenenisolation, ist etwas, wo ich wirklich freue mich zu sehen, also in dieser Map, genau wie ist die Aktivierungssequenz im linken VO-Ruf, so dass wir können diese Patienten so weit wie möglich präzise, aber auch ein bisschen so gewebesparend behandeln. Und die andere natürlich ist bei Kammertachykardien. Die Kammer sind noch größer als die VO-Ruf. Man braucht schon eine Auflösung, die hoch genug ist, um zu identifizieren, wie diese Region können immer noch leiten, auch in Rahmen, was wir nennen Substrat, also Narbenareale. Aber auch manchmal die Kammerrhythmusstörungen sind so schnell, so schlecht hemodynamisch toleriert, dass wir brauchen in wenig Zeit so viel Informationen wie möglich. Deswegen also diese neue System mit High Resolution Mapping, mit Multipolar Catheters, bringen zu deutlich bessere Ergebnisse der Behandlung von diesen Patienten. Und dann ist es extrem cool zu sehen, also diese Map und zu sehen, wie diese Herzrhythmusstörungen laufen in diese Narbenareale, ist schon etwas, die hat Faszination.
Ja, du hast das gerade schon angesprochen, dass die Elektrophysiologie ja auch extrem viel Innovation hatte, so in den letzten Jahren. Technische, zum Beispiel 3D-Mapping-Systeme, aber auch hochauflösende elektroanatomische Mapping-Systeme, abgesehen von natürlich auch noch verschiedenen Kathetern, die immer weiter verfeinert wurden, Energieformen, die verändert wurden. Wie muss man denn an die Sache rangehen, wenn man damit jetzt anfangen möchte? Was braucht man denn eigentlich für Skills als Elektrophysiologe? Ist das eher ein Verständnis der Physiologie oder braucht man noch mehr? Braucht man technische Skills? Braucht man eher Verständnis? Muss man fingerfertig sein? Wie schätzt du das ein?
Ich sage immer, das Erste, man braucht gute Augen. Manchmal die Signale sind sehr, sehr klein.
Für die Matrix braucht man gute Augen.
Ja, ganz genau. Zweitens, ich finde, das hilft total, eine gute 3D-Vorstellung zu haben. Also diese 3D-Systeme sind einfach ein Modell. Man kann die drehen, also in alle Richtungen. Man kann schon sehen, wie ist die 3D-Form von der Kammer, die wir mappen. Aber ich glaube, dass man muss schon eine 3D-Vorstellung haben, also wir haben häufig solche Product Specialists, die helfen uns also mit der verschiedenen 3D-Mapping-Systemen. Und sie fangen an, das Map zu drehen, nach rechts, nach links, nach oben. Und sie zeigen, ah, guck mal, da könnte da. Ich sage das immer, okay, stopp. Okay, ich habe meine 3D-Vorstellung. Und ich sage immer die Blicke, die ich haben will. Und vielleicht ein bisschen technisch, aber wenn du abladierst eine Extrasystole von das rechtsventrikuläre Ausflusstrakt septal, das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach in RAO, LAO zu gucken. Also das ist viel besser, in einen posterior anteriore Blick und linkslateralblick gucken, so dass man hat ungefähr eine Matrix, okay, wo du den Katheter bewegen kannst. Diese sind also Augen, 3D-Vorstellung sehr wichtig. Und dann die Finger sind auch wichtig. Also das ist krass. Also wie ich habe viele junge Kollegen ausgebildet. Ich muss sagen, dass von fast allen wurde ich mich abladieren lassen. Aber du merkst schon von Anfang an, es gibt Kollegen, die haben bessere Finger als andere Kollegen. Die können die Katheter also sanfter bewegen. Also die Bewegungen, die wir machen, wir arbeiten eigentlich mit unserer Hände ungefähr auf der rechten Bein der Patient. Und dann, das bewegt sich ein Katheter im Herz, ungefähr 70 Zentimeter weit weg. Und diese Bewegung, man muss diese Kupplung haben zwischen die Bewegung, die ich mache mit der Hände und was passiert auf der Bildschirm, was passiert auch in der Fluoroskopie. Nicht alle können direkt erkennen die Übertragung der Bewegung zwischen die Finger und die Katheter im Herz. Es gibt Kollegen, die nach 50 Prozeduren, sie können sich schon frei bewegen in der linke Vorhof vor der Kammer, also das wäre kein Problem. Es gibt andere Kollegen, die brauchen etwas länger. Da muss man sagen, es ist schwierig, das vorher zu sagen. Ich bin auch in Deutschland gekommen, dass ich hatte nicht so viel abladiert. Ich wollte einfach nur mehr Tachykardien sehen von draußen. Also ich war so gewohnt in meiner Uni, man konnte nur von draußen an der Recording System die Tachykardien sehen und die Katheter bewegen. Und ich habe tatsächlich hier in Deutschland angefangen, die Katheter zu bewegen und ich habe mich auch überrascht, die halt doch eine bestimmte Sensibilität in der Hände haben, die geholfen hat. Das ist sicher ein Skill, also Augen, 3D-Vorstellung und Hände sind Sachen, die aber ein Elektrophysiologe haben muss.
Und ist dir das denn von Anfang an leicht gefallen oder hast du da für diese Koordination länger gebraucht? Ist ja so wie Mario Kart fahren, musst du auch deine Hände und den Bildschirm irgendwie koordinieren?
Tatsächlich, also das ging von Anfang an relativ gut. Ich war eh fast zu vorsichtig, aber so viel zu kleine Bewegung. Manchmal, wir sagen immer Clock, Counter-Clock. Also das bedeutet, wir müssen drehen, unsere Katheter in Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn, um eine Bewegung im Herz zu machen. Ich habe das immer extrem langsam gemacht. Es gibt andere Kollegen, die machen das extrem schnell. Diese langsame Bewegung hat mich so geholfen. Von Anfang an ging relativ gut. Du hast dieses Beispiel gemacht von Mario Kart. Ich glaube, dass für diese Sachen, also Soccer, wir haben viel mit PlayStation oder mit dem Nintendo gespielt. Vielleicht haben wir eine bessere Koordination zwischen Finger und Augen und was passiert an der Bildschirm. Meine Mama denkt immer, dass ich bin immer am Zocken, weil sie sieht immer diese Fotos von mir vor einem Bildschirm, wo ich habe wie ein Joystick in der Hand. Meine Mama fragt, bist du immer am Zocken? Oder, ja, Mama, immer. Das ist schon, also es gibt Ähnlichkeiten.
und sie hat es dir früher schon verboten und jetzt machst du sie manchmal.
Ich habe nie eine Konsole gehabt in meinem Leben. Also ich habe mir meine Konsole am Ende auf mein Geld gekauft.
Du hast gesagt, das kann jeder lernen. Die einen brauchen vielleicht ein bisschen länger als die anderen, aber grundsätzlich kann man das alles auch manuell lernen. Was sollten wir denn dann jungen Kardiologinnen und Kardiologen auf den Weg geben? Warum sollte man heute Elektrophysiologin oder Physiologe werden?
Weil es ist wunderschön. Nein, ich glaube, dass es gibt viele verschiedene Sachen, aber was ich gut finde, das ist ein Gebiet, das ist ständig in Evolution, auch technisch. Das ist immer ein wirklich spannendes Gebiet. Wenn man diese Neugier hat mit der Elektrophysiologie, man kann nie aufhören, was zu lernen. Zweitens, in der Medizin, es gibt viele Interventionen, die wir machen, die sind nicht komplett kurativ. Und in der Elektrophysiologie, wir können schon wirklich Patienten helfen in eine kurative Art. Ich spreche genau von AV-Knoten-orientierte Tachykardie oder accessorische Leitungsbahn, Extrasystole. Der Patient kommt zu euch mit einem Problem und ihr könnt das Problem lösen, nicht nur die Symptome unterdrücken. Wirklich, also es gibt es nicht in alle Gebiete der Medizin. Und dritte auch, wir sind Internisten, ne? Aber wir sind auch ein bisschen Chirurgen. Also diese praktische Teil von was wir machen, neben natürlich die intellektuelle Fragen, das ständig stellt, ist schon etwas Spezielles. Ich habe gesagt, dass manchmal Foroflimmerablation ist langweilig. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben als Elektrophysiologe, der langweilig war. Also ich mag immer so kleine Sachen zu gucken, im Labor oder auch in EKG. Aber langweilig, Elektrophysiologie ist es nicht. Innovation, Möglichkeit, kurativ zu sein und absolut keine Langeweile. Bei dem Job sind schon drei gute Gründe, um an diese Karriere zu machen.
Das ist eigentlich schon eine hervorragende Zusammenfassung. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch einen Endspurt machen. Und ich habe noch ein paar schnelle Fragen für kurze Antworten für dich. Besitzt du eine EKG-Watch?
Ja.
Benutzt du sie?
Nein.
Man vollständige mal diesen Satz. Die Katheterablation von Vorhofflimmern ist
sehr hilfreich.
Ab wie viel Sekunden Asystolie während einer elektrophysiologischen Untersuchung werden Rhythmologen nervös?
30.
Was war die höchste Zahl an Ablationen bei einem Patienten, die du durchgeführt hast?
Ein Patient hat bei mir die 8. Ablation.
Was empfiehlst du jungen Kolleginnen und Kollegen, die ein 12-Kanal-EKG Kenntnisse lernen wollen? Ein Buch oder Internet oder Kurs bei Herrn Bordignon?
Ein Buch hatte einen Index. Und das Index ist das Wichtigste von einem Buch. Das ist die Struktur. Die linksatriale Hypertrophie, die rechtsatriale Hypertrophie, vergrößert. Linksventrikulare Hypertrophie. Und so, man hat eine Struktur. Und wenn einmal das man die Matrix hatte, dann man kann das alles füllen mit Informationen. Ohne Matrix, man hat nur Chaos im Kopf.
Ich schließe die Podcasts immer ab und frage die Gäste nochmal, was sind die persönlichen Do's und Don'ts für das jeweilige Thema? Ich würde dich auch fragen, was sind deine Do's und Don'ts für die Elektrophysiologie?
Falls ihr das noch nicht habt, ihr müsst anfangen, eine Sammlung an EKG und an EGMs. Einmal, dass man sowas sieht, dann das speichert, dass man sieht ein zweites Mal und dann bleibt im Kopf. Deswegen wirklich eine Sammlung am EKG, jetzt mit PDF ist so einfach, man kann die so einen Katalog machen. Da würde ich absolut machen. Dann haben wir schon einmal darüber gesprochen, wirklich, also man muss sich immer fragen vor einem EKG oder einem EGM ein Wieso und nicht was mache ich damit. Sofort an die Therapie zu denken, wenn man noch nicht verstanden hat, was passierte da im Hintergrund, ist wirklich ein Verlust an Informationen, das EKG und EGMs uns geben können. Dann das dritte Du, ich finde das anfangen mit einem Buch, diese Matrix zu haben und dann also mit Papers, mit Case Reports, dann diese Matrix füllen mit zusätzlichen, so detaillierten Informationen. Don'ts, wirklich, also für alle junge Kollegen, ich weiß, dass du mich verstehst, wenn ich das sage, die Leistenfunktion ist nicht der wichtigste Teil der elektrophysiologischen Prozedur. Viele Kollegen, sie kommen an Tische, sie wollen nur die Leiste punktieren und dann sie freuen sich, dass sie eine Leistenfunktion gemacht haben und dann sie verpassen alles. Das heißt, Elektrophysiologie, die schönsten Sachen passieren am Recording System. Und genau deswegen also finde ich, dass man muss eine Ordnung haben, das zweite Don't, vielleicht anfangen mit anatomischem Single-Shot-Gerät zu abladieren. Ich glaube, das ist wie ein Abendessen direkt der Dessert nehmen. Und man verpasst alles, die schönen Sachen mit erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Und man wächst mit diesen zwei, erster, zweiter, dritter Gang. Vielleicht ein letzter Dorn ist abhängig von jemand anderem zu werden, wenn man am Tisch ist. Nicht in Richtung erfahrene Kollegen, aber in Richtung so Specialists von 3D-Mapping-System und alles. Häufig sind sie so gut vorbereitet, sie können leiten, sie können euch sagen, da ist besser zu applaudieren. Aber ich finde, dass die Kollegen müssen zuerst verstehen, wie funktioniert das 3D-Mapping-System, und der Elektrophysiologe muss spüren die Prozedur und sich nicht spüren lassen. Wir müssen schon unsere zentrale Rolle in der EPU-Labor behalten. Also don't be dependent von externer Hilfe während eurer Ablation. Jede Hilfe ist willkommen, aber am Ende, also die Entscheidung muss getroffen werden von der Erstoperator.
Okay, vielen Dank, lieber Stefano. Wir haben nur einen ganz kleinen Einblick in die Elektrophysiologie genommen heute. Wir lieben sie beide. Aber ich glaube, nur du kannst diese Liebe so transportieren, wie du das heute gemacht hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir, wirklich. Also, David, das Thema war auch mein Lieblingsthema, muss man sagen. Du hast mich extra eingeladen. Und vielen Dank. Diese Art von Kommunizieren mit Podcast ist nur willkommen. Und ich hoffe, dass wir haben ein paar junge Kollegen in Richtung Elektrophysiologie gebracht.
Ich hoffe doch mal. Mindestens plus eins. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da werden wir über Genetik bei kardialen Erkrankungen sprechen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Rhythmologie zu tun, aber nicht nur. Bis dahin, ja, wünsche ich alles Gute und auf Wiederhören bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.